So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich will am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir für den Sonntag. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, um von dir zu lernen. Ich danke dir, dass wir dein Wort in Ruhe und Frieden betrachten dürfen. Hilf du auch denen besonders, die es nicht können. Rede du jetzt zu uns, rede du durch mich, rede auch zu mir. Sei jeden Einzelnen von uns und hilf, dass wir es auch raustragen und weitergeben und auch ausleben. Amen. Es geht weiter in Römer. Eigentlich wäre jetzt wieder das Kapitel 10 dran. Das habe ich aber das letzte Mal schon behandelt. Wer sich erinnern kann. Wer kann sich erinnern? Nicht schlimm. Wir wiederholen es kurz. Wir lesen von Kapitel 10 und dann kommen wir zum Eigentlichen. Und zwar Kapitel 11, die Verse 1 bis 16. Und das nächste Mal ist Alvin dran. Richtig? Genau. Ich lese es vor. Also Kapitel 10 und dann weiter zu 11, die Verse 1 bis 16. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber die Gerechtigkeit aus Glauben redet so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen? Oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen? Sondern was sagt sie? Das Wort, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Entschuldigung. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht: Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Aber ich frage: Haben Sie es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihr Wort bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage: Hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt: Ich will euch zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen: Ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Und jetzt dann Kapitel 11. Ich frage nun: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beugen alle Zeit. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zu Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn die Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird die Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Das war jetzt viel Text. So, worum ging es in Kapitel 10? Ihr dürft noch mal kurz reinschauen. Es ging um die Juden, um das Volk Israel. Was war mit ihnen? Oder ist mit ihnen?
Dass Christus das Gesetz beendet hat. Mhm. Das Gesetz, die Juden nicht mehr beenden kann.
Genau. Sie haben es gut gemeint, sie haben es versucht, aber die Rettung nicht erlangt dadurch, dass sie das Gesetz nicht erfüllen konnten. Sie haben immer noch ein Opfer gebraucht, aber das stellvertretende, endgültige Opfer, Jesus Christus, haben sie nicht angenommen. Mal sehr knapp zusammengefasst. Wir machen es wieder so, dass wir die Verse 1 bis 16 von Kapitel 11 Stück für Stück durchgehen. Wenn jemandem noch etwas aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist, der darf sich gern melden. Vers 1. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Wie geht es euch, wenn ihr diesen Vers lest? Ich bin mal gespannt, ob es jemandem so geht wie mir. Ist da jemand etwas komisch aufgefallen oder komisch vorgekommen?
Dass der Paulus ein bisschen stolz ist.
Findest du stolz, okay? Wie meinst du es?
Dass er vom Benjamin kommt.
Dass er vom Stamm Benjamin kommt, ja. Okay.
Ja, er sagt, er ist ja der Beweis, dass eigentlich Gott seine Folgen nicht verstoßen hat, weil er ist ja gläubige Jude.
Genau, das ist dann schon das Ende von dem, was mir aufgefallen ist. Ich fand es erstmal total komisch, warum erwähnt er, dass er jetzt ein Israelit ist und aus dem Stamm Benjamin ist. Was will er damit eigentlich sagen? Ist er stolz, wie Benny es gemeint hat?
Er sagt natürlich, weil ich einer bin aus Israel, der errettet wurde, kann er sein Volk gar nicht verstoßen.
Genau. Paulus sagt damit nichts anderes wie, ich nenne euch schon den ersten Beweis mit mir selbst, dass das Volk nicht verstoßen ist. Gott errettet auch noch aus dem Volk Israel Leute. Ich bin der erste Beweis, den ich euch praktisch den Tisch stellen kann. Ich bin der aus erster Hand der Beweis. Nicht irgendwer, den ich kenne von, was weiß ich, meinetwegen auch aus dem dritten Grade, sondern ich selbst bin ein Beweis dafür, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Dass Gott auch jetzt noch Leute aus dem Volk Israel rettet. Vers 2, nehmen wir noch 3 und 4 dazu. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht? Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört. Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Was ist passiert bei Elia? Wer kann es sagen? Kennt jedes Kind aus der Kinderstunde. Ich gebe euch einen Tipp. Feuer vom Himmel.
Der Berg Karmel.
Ja, da war es sogar momentan sehr heiß. Es hat lange nicht geregnet. Und es war eine riesen Hungersnot, eine riesen Dürre. Und Baal ist der Gott des Regens. Und Elia hat die Baalspriester aufgefordert, beziehungsweise zu einer Wette aufgefordert. Und dazu hat er das ganze Volk auf dem Berg Karmel versammelt. Wer kann es weiter? Wer kann es vervollständigen? Was ist passiert?
Wir haben die zwei Altäre gebaut, einen Baalsaltar und einen Altar für den Herrn. Und dann hat er gesagt, ja, ihr Baalspriester, ihr müsst jetzt mal loslegen, also keiner darf das Feuer anzünden, sonst muss von allein angezündet werden oder von Gott angezündet werden. Und dann haben die Baalspriester angefangen zum Tanzen und zum Jubeln und sonst irgendwas. Hat nicht funktioniert. Das von der Kinderstunde weiß ich nur. Da hat dann Elia gefragt, ob Baal vielleicht gerade auf dem Klo sitzt. Oder
das fällt Kindern immer auf.
Warum er nicht reagiert. Und hat das halt gar nicht funktioniert. Und dann hat er ein Gebet zum Herrn geschickt. Und dann hat Gott Feuer vom Himmel fallen lassen. Und dann hat er das Feuer praktisch, also den Altar vom Herrn, der hat dann tatsächlich gebrannt. Und am Ende haben sie die Baalspriester als Folge dessen, dann habe ich gesagt, Leute, schaut mal her, da ist doch Baal, da seht ihr, der reagiert nicht, und da ist Gott, der reagiert, also schmeißt den Baal weg, zieht den Baal weg, und dann haben sie auch die Priester, die Baalspriester, glaube ich, alle umgebracht.
Genau, Elia hat sie dann getötet. Daraufhin hat es jemand mitgekriegt, die Isabel, und die wollte dann das Gleiche mit Elia tun. Und Elia ist dann abgehauen. Und zwar in die Wüste und wollte dann
sterben.
Der war so verzweifelt, der war so fix in alle. Hat nur noch seine Situation gesehen, hat gesehen, er ist alleine, niemand glaubt mehr, da ist keiner mehr, der an Gott glaubt. Ich bin der Letzte, ich habe keinen Bock mehr, ich will sterben. Und was sagt dann Gott? Also erstmal hat er ihn nochmal gestärkt. Er hat Wasser gekriegt und Brot. Dann musste er schlafen und dann ist er 40 Tage und Nächte am Stück gelaufen. Und dann, an dem neuen Versteck, hat Gott ihm was gesagt.
Du bist nicht allein.
Du bist nicht allein. Genau, da sind noch 7000 allein nur Männer. Frauen und Kinder wurden nicht gezählt, die ihr Knie nicht gebeugt haben. Also war er doch nicht alleine. Es war doch nicht alles verloren, wie es schien für ihn. Gott hat immer noch einen weiteren Weg. Wenn es für uns ausweglos erscheint, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und scheinbar schien es auch so auf die Gläubigen in Rom zu wirken, dass wohl es aussichtslos ist, dass noch irgendwer vom Volk Israel zum Glauben kommt. Aber es war nicht so. Deswegen gehe ich davon aus, zitiert Paulus diese Parallele. Es kommen immer noch Leute aus dem Volk Gottes zum Glauben, auch wenn man das vielleicht so gar nicht mitkriegt. Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Es kamen und kommen immer noch Leute aus dem Volk Gottes zum Glauben. Und es gibt so viele tolle Berichte und echt, da müsst ihr euch mal selbst die Mühe machen und recherchieren. Es gibt auch super Schriftsteller, Autoren. Fruchtenbaum ist so das Paradebeispiel. Aber das dürft ihr selber nachrecherchieren. Da gibt es jede Menge. Vers 6. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Hier kommen wir wieder auf das zurück, was in Kapitel 10 behandelt wird. Werke und Gnade. Rettung kommt nicht aus guten Werken, aus gutem Wollen. Ich schaffe es nicht. Wir Menschen werden es nie schaffen, die Gesetze vollständig zu erfüllen. Wir brauchen immer ein Opfer, das für uns stellvertretend sühnt. Und das war Jesus. Das hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht. Und es ist für jeden da. Gott will, dass jeder gerettet wird. Vers 7. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Was meint ihr zu diesem Vers? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Warum? Was ist schiefgegangen bei den Israeliten? Hatten sie ein falsches Bild von dem, wie es abzulaufen hatte? Wo hat der Schuh gedrückt bei ihnen?
Sie wollten durchs Gesetz gerettet werden.
Sie wollten durchs Gesetz gerecht werden, gerettet werden.
Sie haben eine falsche Stelle gesucht. Israel hat gesucht, nicht gefunden.
Genau, sie haben an der falschen Stelle gesucht. Ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, in was für einer Zeit die gelebt haben. Sie waren von den Römern besetzt, sie waren versklavt, sie waren unterjocht. Und eigentlich waren sie doch der Meinung, dass sie richtig gut dran sind. Sie sind das Volk Gottes, sie stammen von Abraham ab, sie haben die Gesetze, sie haben ihre eigenen Gesetze, die sie davor schützen, die Gesetze zu brechen. Sie haben die Pharisäer, die Priester, die alle, das sind Pfundskerle gewesen, die haben das Alte Testament in- und auswendig gekannt. Sie waren eigentlich richtig gut. Die haben an jeder Ecke gebetet, da wo sie jeder sehen konnte. Waren doch eigentlich alles perfekte Leute, oder? Wo hat dann da noch der Schuh gedrückt? Die Römer haben ihnen am Schuh gedrückt. Und die wollten von denen loswerden, weil den Rest, den hatten sie ja in der Tasche. Sie sind Abrahams Samen. Also haben nur noch die Römer gedrückt. Also haben sie sich einen Erlöser gesucht, der sie von den Römern befreit. Aber wen haben sie nicht gesucht? Einen, der ihnen gezeigt hat, wo es eigentlich klemmt. Der ihnen gezeigt hat, wie Gott sich ihr Leben vorgestellt hat. Den haben sie nicht gesucht. Und deswegen haben es nicht alle erlangt. Die, die das nicht verstanden haben, die haben das nicht erlangt. Vers 8. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Eins müssen wir festhalten, bei Gott ist immer genügend Gnade vorhanden. Gott liebt jeden Menschen. Aber wenn der Mensch sich gegen Gott entscheidet und stur bleibt, ist es irgendwann zu spät. Wo ich mir oft schwer tue, ist immer in diese Dimension hineinzudenken, wie Gott denkt. Und zwar meine ich damit, dass Gott schon im Vorhinein weiß, welcher Mensch für immer verstockt bleibt und welcher, ich sag mal, weich ist und erkennt, dass er ein Sünder ist. Das weiß Gott schon von Anfang an. Wenn der Waldi auf die Welt kommt, weiß er schon, der wird sich eines Tages für Gott entscheiden. Wenn Fritzchen auf die Welt kommt, der stur ist und meint, es ist gut genug, weiß Gott von Anfang an, der bleibt für immer hart und will von mir nichts wissen. Und dennoch liebt er ihn. Dennoch liebt er uns beide gleich, weil wir seine Kinder sind, weil wir seine Schöpfung sind. Vers 9. Ein harter Vers von David, beziehungsweise ein Zitat von David, Entschuldigung. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß zur Vergeltung. Vers 10, ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beugen alle Zeit. Harte Worte, oder? Übers Volk Israel. Da hat David sich immer wieder so richtig aufgeregt über seine Landsleute. Was war da los? Was meint ihr, warum sagt er das? Oder was findet ihr in diesem Vers so versteckt für eine, ich sag mal, Aussage? Was sagt David damit aus? Was wollte er damit sagen? Wie sieht er seine Leute? Warum regt er sich drüber so auf?
Sie wollen nicht, sie sind verfinstert. Sie wollen nicht sehen.
Sie wollen nicht, sie sind verfinstert. Sie wollen nicht sehen, sie sind stur, eindeutig. Jetzt kommen wir wieder auf die Selbstgerechten zurück ein bisschen. Oder ich. Das, was sie sich erarbeitet haben, die Juden mit ihren ganzen Gesetzen, mit dem Einhalten, mit ihren Gesetzen um die Gesetze herum, das hat sie alle selbstsicher gemacht. Sie sind Abrahams Samen, sie sind gut, sie beten, sie bringen ihre Opfer. Ihre Werksgerechtigkeit hat sie selbstsicher gemacht und hat sie in eine Scheinsicherheit gebracht, die ihnen am Ende aber zum Fallstrick wurde. Und das hat wohl David erkannt und hat sich deswegen so aufgeregt. Behaupte ich. Vielleicht habt ihr noch andere Gedanken. Ich höre euch gerne zu. Ich lerne gern dazu. Gut. Dann gehen wir zu Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Das ist jetzt schnell gelesen. Ich lese nochmal. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Interessant, oder? Gott reizt sie zur Eifersucht. Was meint ihr dazu? Wie könnte das aussehen, diese Eifersucht? Dankeschön. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und irgendwie schien es doch so, als wäre hier Gottes Plan irgendwie zugrunde gegangen, oder? Könnte man fast meinen. Gott hat da aber nicht aufgehört. Gott hat da weitergemacht. Ihr Verlust sozusagen ist unser Gewinn geworden. Aber dennoch sind sie dadurch, dass sie es so gesehen verloren haben, nicht verloren. Gott hält dennoch an ihnen fest. Wie wir am Anfang schon gelesen haben, das Volk findet dennoch Rettung. Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Was meint ihr zu dem Vers? Zu der Fülle. Wie ist das gemeint?
Wenn sich Juden bekehren, ist ein besonderer Segen drauf.
Wie würdet ihr das in einem Bild darstellen? Ein bisschen mathematisch.
Also, den einen wird das weggenommen, sagt man so, also wirklich. Profitieren die Nationen davon. Und wenn jetzt aber Israel wieder ihren Teil bekommt, dann wird praktisch das Maß für die Nationen noch viel größer sein.
Gut. Ich nehme jetzt ein ganz berühmtes Beispiel aus der, und zwar einen Kreis. Ich nenne es mal den Glaubenskreis oder die Pizza. Nehmen wir ein Stück Pizza. Wir haben diese Glaubenspizza. Und das Volk Israel ist ein Teil davon. Und wenn Israel nicht zum Glauben gefunden findet, oder der Teil, der noch nicht glaubt, ist ja nicht da. Das heißt, der Kreis ist noch nicht voll. Und wenn jetzt Israel zum Glauben findet, dann ist dieser Kreis voll. Dieser Glaubenskreis. So habe ich mir das mal ein bisschen bildlich vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das bei euch, ja?
Du hast vorher von der Eifersucht, das war ja eigentlich genau umgekehrt.
Kannst du ein bisschen lauter sprechen?
In der Eifersucht war es ja so, dass Gott das Volk berufen hat, um die Heiden eifersüchtig zu machen, weil es ja so ein gnädiger und wunderbarer Gott ist.
Mhm.
Darum sind ja in Ägypten viel Mischvolk mit ausgezogen.
Mhm.
Also ursprünglich war es genau umgekehrt und vorgesehen.
Mhm.
Und dann kommt es wieder das Volk dazu, von was es eigentlich vorgesehen ist.
Mhm.
Also so sieht jetzt in der Pizza,
ja,
das
genau.
Wenn es was vorgesehen ist von Gott, oder das macht für Gott.
Genau. Das heißt, wenn am Ende alle glauben, ist diese Pizza vollständig, dieser Kreis. Gut, gehen wir weiter. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin. Bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meinen Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Auch Paulus versucht, diese Strategie der Eifersucht anzuwenden. Wie könnte die Eifersucht ihm gegenüber ausgesehen haben? Was meint ihr? Wenn ihr mal so sein altes Leben anschaut, was war denn er für ein Kerl? Mieser Kerl, war bei der Steinigung von Stephanus dabei. Hat die Klamotten der anderen gehalten, damit die nicht mit Blut bespritzt werden, oder? Gauner ohne Ende, oder? Nö. Was war da aus Sicht der Juden?
Ein gläubiger Mann, der sich voll einsetzt.
Das war ein Fundskerl. Der hat alles im Detail gewusst. Der hat sich aufgerieben, der hat sogar für Gott Menschen getötet und ins Gefängnis gebracht. Das war einer, auf den haben die anderen bestimmt geschaut und gedacht, Mann, hey, der hat Disziplin. Der hat's drauf, der hat's auch im Stübchen. Der kennt alles in- und auswendig. Und dieser wird auf seinem Feldzug von einem Licht geblendet und findet zu Jesus, weil er sich ihm offenbart. Da werden die sich nicht gefreut haben. Wie haben die nämlich reagiert, als die mitgekriegt haben, dass Paulus an Jesus glaubt und in der Stadt ist? Was haben die gemacht? Die wollten ihn umbringen, die haben die Tore bewacht, Tag und Nacht, um den zu lynchen. Das ist ein Stück weit die Eifersucht, dass Paulus glaubt und jetzt umso eifriger für Jesus da ist und ihn bezeugt und den anderen von ihm weitererzählt. Da waren die bestimmt nicht begeistert, da waren die eifersüchtig. Und das wollte Paulus oder hat Paulus ein Stück weit auch benutzt, um den Leuten zu zeigen, hört zu, so war ich früher, jetzt hat Christus mich verändert. Wieder diese Werksgerechtigkeit, die sie alles vor Augen hatten. Ich muss tun, damit ich gerettet werde. Elisabeth, du wolltest noch was sagen?
Ja, aber dieses Prinzip, dass nur der Glaube rettet, ist ja schon im Alten Testament verankert.
Bei Abraham.
Der Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und es hat ja immer einen Überrest gegeben. Auch schon im Alten Testament hat ja der Großteil vom Volk nicht geglaubt.
Nein.
Nicht wirklich glaubt. Und wo dann Jesus auf die Erde gekommen ist, ist es halt nochmal richtig offenbar worden, indem sie jetzt Jesus dann letztendlich abgelehnt haben und nur wirklich wieder ein Teil glaubt hat. Also es zieht sich eigentlich durch die ganze Schrift, ja, dass eigentlich immer nur ein Überrest da ist, der glaubt. Egal, ob es jetzt bei Juden ist oder auch dann bei den Heiden.
Ja.
Ja, also es gibt wenig Beispiele, wo sie wirklich ganz viele Leute bekehrt haben, also punktuell vielleicht mal, aber nicht, sag mal, nicht ganze Kontinente.
Ja.
Ja.
Gut, gehen wir weiter. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird die Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Was meint ihr? Wenn ein Jude, er ist zwar Jude und scheinbar gerettet, da er von Abraham kommt, geistlich gesehen ist er aber dennoch tot, wenn er nicht an Jesus glaubt. Wenn er jetzt aber an Jesus glaubt und ihn annimmt. Und was passiert dann? Dann ist es wie einer, der aus den Toten ins Leben aufersteht. Und geistlich gesehen ist das auch so. Das war bei uns auch nicht anders. Bevor wir Christus nicht kannten, waren wir geistlich gesehen tot. Es ist wie eine andere Welt, eine Parallelwelt nenne ich es mal, in der wir tot waren, fleischlich gesehen, physisch, haben wir munter, fröhlich gelebt und waren vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Aber geistlich gesehen waren wir dennoch tot. Und als wir Christus angenommen haben, sind wir praktisch in dieser Parallelwelt jetzt mal, bildlich gesagt, aus dem Tod zum Leben auferstanden. Da ist Leben gekommen in uns hinein. Runden wir das Ganze ab. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Die Juden sind dennoch Gottes heiliges Volk, das von Abraham abstammt. Das ist so. Das vergleicht hier Abraham so auch mit dem ersten Teil der Ernte, sage ich mal, dem zehnten Teil. Hier macht Paulus klar, dass die Heiden, die zu Jesus gefunden haben und an ihn glauben, ebenso heilig sind wie die Juden, die glauben. Paulus hat das hier so ein bisschen versucht, mit dem Teig zu verdeutlichen und mit den Wurzeln und den Zweigen. Das heißt, wenn das eine heilig ist, ist der Rest, der dann kommt, auch heilig. Jesus starb für alle unsere Sünden am Kreuz und hat somit auch uns das ewige Leben geschenkt, weil er stellvertretend für uns gestorben ist. Er hat das für uns vollbracht, was wir nie hätten tun können. Er war schuldlos und hat sich für uns gegeben. Er ist dieses endgültige, vollkommene Opfer. Und durch sein Opfer sind auch wir heilig geworden. Sind auch wir heilig und rein und dürfen vor Gott treten. Wenn wir vor Gott stehen, sieht Gott Jesus. Wir sind heilig und rein durch ihn. Und kommen darf jeder. Er vergibt jedem gern und er sehnt sich nach jedem. Egal, was man für eine Vergangenheit hat. Wenn man glaubt und umkehrt und seine Sünden bekennt und sie bereut, ist er über alle Maßen bereit zu vergeben und freut sich über jeden, der kommt und vergibt jedem sehr gerne. Gnade ist für jeden da, egal wo er herkommt und was für einen Ursprung er hat. Sei es Jude, sei es Heide. Jeder ist willkommen und jeder ist geliebt. Und für jeden ist Jesus am Kreuz gestorben. Genau. Damit schließe ich und möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir, dass du dich für uns gegeben hast, dass dir jeder wichtig ist und dass auch heute noch Menschen aus deinem Volk, aus Israel, zu dir finden und auch sonst aus dem ganzen, auf der ganzen Welt Menschen noch zu dir finden. Hilf uns, dass wir auch stets für dich brennen und auch dein Evangelium weitergeben, dass wir das tun, was du uns aufgetragen hast. Hilf uns, dass uns auch die Menschen am Herzen liegen, wie du sie liebst, dass auch wir ihnen zeigen, dass du sie liebst, dass du dich für sie gegeben hast. Und dass du jedem gerne vergibst, egal welchen Ursprung er hat. Hilf uns, dass wir das nicht vergessen und lass es uns besonders auch in der kommenden Woche nochmal vor Augen sein. Danke für deine Liebe und endliche Gnade für uns. Amen.